Es gibt Momente im Leben, in denen man als Mensch einfach nur mehr das Wichtigste weitergeben möchte. Das Wesentliche muss gesagt werden, weil es ist nicht mehr ganz so viel Zeit. Wenn vielleicht die Kinder bei der Tür stehen und gerade gehen und sie gehen auf eine Woche jetzt vielleicht auf Jungscherlager, dann noch schnell die wichtigsten Sachen sagen, damit sie das Camp überleben. Wenn man die Großeltern verlässt und man sieht seit ein halbes Jahr nicht mehr, also dann habe ich immer öfter auch Weisheiten mitbekommen von meinem Opa, die weitergehen. Oder wenn man mit Leuten unterwegs ist und weiß, zum Beispiel als Begleiter, als Mentor oder sonst irgendwas, weiß, jetzt ist das nächste Monat und diese Message, die möchte ich dieser Person mitgeben. Weil man sieht sich erst in einem Monat wieder. In diesem Moment verschwindet alles, was so nebenbei ist. Du erzählst jetzt nicht noch, was du morgen für ein Eis isst oder was am Abend geplant ist, sondern willst das Wichtigste kurz und knapp weitergeben. Oder vielleicht kennt das wer, wenn man steht am Bahnhof und der eine steigt in den Zug ein und man möchte auch die letzte Nachricht mitgeben, weil der fährt ja dann woanders hin, dann noch schnell eine Nachricht, dann fangst du jetzt auch nicht mehr an, über alles Mögliche zu erzählen, sondern diese eine Story, die du weitergeben möchtest. Diese eine Information, das Wichtigste, das Fundament. Und da wir letzte Woche eine Pause gemacht haben im Timotheusbrief, ist das, glaube ich, noch eine gute Erinnerung, was im Timotheusbrief der Kontext ist. Weil das ist genau dieser Kontext. Paulus sitzt im Gefängnis, er schreibt diesen Brief und es ist nicht so, dass er irgendwo gerade auf irgendeinem Strand sitzt in der Sonne, sondern im Gefängnis, im Kerker. Und einer ist der noch sozusagen den letzten, was möchte ich dir unbedingt mitgeben? Was ist die wichtigste Information, die ich dir weitergeben möchte? Wie wenn der Zug gerade losfährt, dieser kleine Happen möchte ich dir noch weitergeben. So das Letzte, was er mitgeben möchte. Und ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Frage, die wir uns stellen können. Stell dir das mal ganz persönlich vor. Du weißt, die Zeit ist nicht mehr lange. Es geht jetzt nicht immer nur ums Leben, sondern auch einfach, du hast noch kurz Zeit, eine Information weiterzugeben. Was ist das, was du reinschreibst? Was möchtest du weitergeben? Welchen Wunsch hast du am Herzen, den du einer Person, die dir nahe steht, weitergeben möchtest? Erinnerungen, Dankbarkeit, Abschied. Das Spannende ist, Paulus macht ganz was anderes. Er blickt nicht nach hinten, sondern er blickt nach vorne. Und das ist so spannend, was wir heute uns anschauen werden in unserem Text. Er blickt nach vorne und erinnert an die Grundlage, die er weitergeben möchte. Nämlich an das Evangelium. Den Leitgedanken, den wir uns heute anschauen werden, ist, dass das Evangelium die gute Nachricht, das ist, das Paulus hier nochmal weitergibt und noch etwas ist, was durch jeden weitergetragen werden kann, die aus der Gnade Christi leben und treu andere prägen. Das ist so dieser rote Faden, den wir uns heute anschauen werden, weil Paulus das so stark hier auf den Punkt bringt. Schlagt mit mir die Bibeln auf, schaut rein, 2. Timotheus im 2. Kapitel, die Verse 1 bis 7. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Timotheus, mein lieber Sohn, lasse durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgabe brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Soweit der heutige Predigtext. Wer war eigentlich der, der dir das erste Mal von Jesus erzählt hat? Wenn du jetzt vielleicht intensiv nachdenkst, dann kommt dir vielleicht ein Gesicht vor den Kopf oder vielleicht ist es irgendwer, du denkst, ah ja, da waren mehrere Leute. Vielleicht waren es deine Eltern, vielleicht die Großeltern, vielleicht ein engagierter Mitarbeiter in der Kinderstunde, Jugendleiter, ein Pastor, ein treuer Freund oder du hast es woanders mitbekommen. Aber oft ist es so, dass Menschen verwendet werden, anderen Menschen das Wort Gottes und das Leben mit Gott näher zu bringen. Und das ist etwas, was wir in der Bibel oft sehen. Und natürlich wirkt Gott auch auf andere Weisen. Er ist Gott, er kann auch übernatürlich wirken, durch Träume, Zeichen und Wunder. Aber viel und oft sehen wir das auch in der Bibel, dass er durch Begegnungen, durch Beziehungen darauf schaut, dass Glaube weitergegeben wird. Mose prägte zum Beispiel Josua, Elia investierte in Elisa, Naomi begleitete Ruth, Jesus formte die 12 Jünger, Barnabas förderte Paulus, Paulus prägte Timotheus. Und Timotheus, wie wir heute gelesen haben, was soll der machen? Er soll das, wenn du in Vers 2 reinschaust, vielen Leuten, vielen treuen Leuten das weitergeben. Und diese treuen Menschen wiederum anderen Leuten weitergeben. Und das ist Gottes Strategie. Menschen, die Menschen prägen. Und deswegen beginnt Paulus aber jetzt nicht so, sagt so, hey, das ist jetzt meine wichtigste Nachricht. Wir haben gesagt, das ist das, was er unbedingt loslegen möchte. Hier gibt er dir deinen Plan. Das ist die Strategie für die nächsten 400 Jahre Kirchengeschichte. Let's go. So machst du das und so wird die Kirche effizient. Der erste Vers ist natürlich etwas, wo wir manchmal drüber lesen und so sind so, ja, das kennen wir doch eh, die Gnade, die ist eh ganz nett. Aber Paulus beginnt bei Vers 1 und den ersten Punkt, sei stark in der Gnade. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Mit diesem ersten Satz es ist ja lustig, Paulus sagt ja nicht, jetzt streng dich ein bisschen mehr an, sei ein bisschen mehr brav, du weißt doch, wie ich mich verhalten habe, mach einfach dasselbe. Oder sag so, hey, jetzt reiß dich mal zusammen, optimiere deine Leistung, wir haben nicht mehr so lang, so. Das sind die 7 Punkte, so Organisationsentwicklung, diese 7 Schritte, dann werden wir erfolgreich. Sondern er startet bei dem, lass dich stärken in dem, was Jesus dir geschenkt hat. Deswegen haben wir auch dieses Lied gesungen davor. Yet not I, but through Christ in me. Nicht durch mich, aber durch Jesus in mir. Ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt in dem, was Paulus hier weitergibt. Er gibt nicht Effizienz weiter, er gibt das Evangelium weiter, die Gnade. Und das Verb, das hier verwendet wird, ist richtig spannend im Griechischen. Das ist kein moralischer Appell zur Selbstoptimierung, sondern es ist das Wort beschreibt so einen fortlaufenden Empfang von außen, der da kommen soll. Kraft, die von außen kommt. Und das ist genau das, was in diesem Lied auch gesungen wird. Deswegen passt das auch so gut. So dieses von außen. Jesus soll ihm die Kraft geben dafür, dass er weitergehen kann. Nicht etwas, was er selbst macht, wenn er sich nur ein bisschen mehr anstrengt, wenn er nur disziplinierter ist, wenn er nur die richtigen Leute findet, sondern aus Jesus heraus. Und natürlich ist das etwas, wo wir sagen, joe. Aber wenn wir dieses joe vergessen, dann brauchen wir das Ganze danach auch nicht. Aus der Gnade heraus zu leben. Weil es kommt alles aus der Gnade Christi Jesus selbst. Und das ist der Kern des Evangeliums. Und das finde ich so schön, dass er bei der Weitergabe für Leute, wir haben gesagt, der Leitgedanke von heute ist, dass wir das weitergeben sollen. Aber wenn wir vergessen, was wir weitergeben, wenn wir den Kern nicht weitergeben, ist jedes Programm, jede Strategie sinnlos. Es ist wie bei deinem Handy im Alltag. Kennst du das, bist vielleicht unterwegs, gerade in der Hitze oder in der U-Bahn und es gibt diese Handys, die sind sehr schnell mit dem Akkuverlust. Auf einmal sind nur mehr 2% da. Was machst du jetzt mit 2%? Du kannst, glaube ich, das Handy am Boden werfen, du kannst noch versuchen, was zu drücken oder sonst irgendwas. Die 2% werden jetzt nicht mehr werden, wenn du irgendwas anderes machst. Das Einzige, was hilft, ist, wenn du es irgendwo ansteckst. Quelle, Kraft von außen. Es muss Strom, externer Strom dahin, sonst kannst, wie gesagt, machen, was du willst. Die 2%, gerade bei iPhones, sind manchmal sehr schnell aus. Genau, also wir merken, er braucht diese externe Quelle. Vielleicht hilft dir das, wenn du das nächste Mal in der U-Bahn fährst, 2%, erinnerst dich dann, vielleicht sollte ich mal mich wieder neu connecten. Aber das Handy ist vielleicht ein Alltagsbeispiel, aber es ist auch etwas, wie oft gehen wir genauso damit um. Wir denken uns so, wir sind geistlich leer, ich brauche irgendwie was. Dann suchen wir einfach nur nach besseren Methoden, nach emotionalen Erlebnissen, nach neuen Büchern. Ach, man kann so viele christliche Bücher lesen und besitzen. Es gibt immer noch ein Regal, das man dazustellen kann. Aber nur der Besitz des Buches wird dir wahrscheinlich nicht helfen, jetzt geistlich zu wachsen. Solltest es zumindest lesen. Und selbst da ist es vielleicht manchmal, ich glaube, es ist gut, zur wirklichen Quelle zu kommen. Oder für die Leute, die jetzt nicht mehr gerne lesen, sondern mehr Podcast hören, Auch der 30. christliche Podcast in der Woche wird dich geistlich langfristig nicht voll erfüllen. Sondern wir sollen zurück zu der Quelle. Zurück zu der Gnade. Nicht durch mich, sondern durch Christus in mir. Zurück zur Steckdose. Zurück zu Christus. Und vielleicht geht es dir gerade auch so. Du bist heute Morgen hier, bist einfach müde. Nicht primär körperlich. Das natürlich auch. Die letzten Wochen haben uns mit Hitze und Weltmeisterschaft, da ist der Schlaf manchmal ein bisschen weniger. Sondern vielleicht fühlst du dich auch geistlich müde. Und das Erste, was ich dir da sagen möchte, ja, das geht vielen so. Und ja, das ist normal. Und nein, du musst keine Angst haben, sondern du darfst da zurück zu dieser zur Steckdose gehen, zu Jesus selbst. Vielleicht hast du doch, denkst du auch so, ich investiere so viel. Ich investiere so viel in die Gemeinde, in andere Menschen. Ich bete regelmäßig, ich investiere mich unermüdlich in andere. Aber irgendwie fühlst du dich einfach nur leer. Und Paulus würde jetzt nicht sagen, ja passt, jetzt chill einfach mal einen Nachmittag, nimm dir frei. Sondern er sagt dir, komm zurück zur Gnade. Schau weg von deinen eigenen Leistungen. Schau weg davon, was du alles machst. Hör auf, dich zu vergleichen mit anderen. Schau weg von deinem gefühlten Versagen, weil du jetzt auf einmal dich geistlich nicht mehr fit fühlst, sondern blicke auf Jesus selbst. Ich finde auch dieses Lied, das wir heute gesungen haben, da steckt da so viel drinnen davon. Also das ist so Jesus-Werbung pur. Aber es zeigt uns einfach so diese Schönheit. Nicht irgendwas ausgebrüht. Er ist nicht nur einfach unser guter Freund und der liebe Bur, sondern er ist Gott selbst. Er ist der, der uns in allem erreicht hat. Er ist der, der alles uns geben möchte. Und ich sage euch, das ist so wichtig, bevor wir diesen zweiten Vers, der für viele, also ich liebe diesen zweiten Vers, wenn es heißt, präge andere, gib anders weiter, das ist einer meiner Lieblingsverse. Aber wenn ich bei dem zweiten Vers heute angefangen hätte, dann wäre alles umsonst gewesen. Dieser erste Vers ist so wichtig. Wir müssen in dieser Gnade bleiben. Weil Gemeinde und das Miteinander lebt nicht von noch dem siebten Programm oder der nächsten Strategie, sondern es lebt daraus von Menschen, die radikal aus Jesus Gnade leben. Jeden Tag aufs Neue. Und deswegen ist das diese wichtige Botschaft, die Paulus Timotheus da mitgeben möchte. Radikal aus der Gnade Jesu leben. Sei stark in der Gnade. Komm zurück. Schau auf Jesus. Das kann natürlich im Gebet, das kann natürlich aber vor allem auch im Wort Gottes, aber auch in dem Miteinander passieren. Aber komm zurück zur Gnade. Es geht nicht um dich. Es geht um Jesus. Komm zurück zur Gnade. Und was soll Timotheus jetzt weitergeben? Schau mal in Vers 2 raus, wo Sachen multipliziert werden. Er schreibt, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Das finde ich so schön. Paulus sagt jetzt nicht so, passt, sei stark in der Gnade, that's it, du hast dein Leben durchgespielt. Sondern er sagt, hey, es geht, das ist der Anfang. Wenn wir Jesu Gnade erlebt haben, dann ist das etwas, was jetzt nicht etwas ist, was so, ja passt, das behalte ich mir, sondern das motiviert uns auch weiterzugeben, weil das eine schöne und gute Nachricht ist, die wir weitergeben wollen. Und Paulus sagt vielleicht, okay, gib das weiter, generationsübergreifend. Er denkt nicht irgendwo nur in kurzen Projekten oder maximal Jahresplanungen, er denkt in Generationen. Paulus gibt es an Timotheus weiter, Timotheus an treue Menschen und die an andere. Das haben wir in einem Satz einfach so, Multiplikation. So soll das funktionieren, die Weitergabe von dieser Schönheit des Evangeliums, von dieser Gnade. So hat Gott sich Gemeinde vorgestellt, so hat er sich auch uns vorgestellt hier. So dieses, hey, schaut euch mal an, wir sitzen da als genug Generationen, ich meine, ein paar Generationen sind jetzt da drüben, aber die sind auch da, die sind Teil der Gemeinde. Wir sitzen da als Generationen zusammen, die Gottes Gnade erfahren hat. Dann geben wir das auch weiter. Das ist der Mehrwert und eine der Kernkompetenzen einer Gemeinde, das weiterzugeben. Was sagt er hier noch? Gib die Botschaft, die du von mir gehörst und deren Wahrheit, die von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter. Er sagt jetzt nicht, such dir die Begabtesten, die Schönsten und die Intelligentesten aus oder die größte Ausstrahlung haben. Das Hauptkriterium, das Paulus hier nennt, ist Treue. Das Wort, das er hier auch verwendet, ist zuverlässig, vertrauenswürdig und glaubwürdig. Und es ist etwas, was, ich glaube, das ist dieses Zuverlässige, Vertrauenswürdige und Glaubwürdige. Das sind so wichtige Charaktereigenschaften, die dann sozusagen auch in der Lage sind, anderen das weiterzugeben, das zu lehren und weiterzugeben, das, was Paulus in ihnen gehabt hat. Aber so funktioniert das, so diese Weitergabe von diesen Dingen. Treue ist eines der Kernsachen, die Kirche, glaube ich, und das Evangelium seit Jahrhunderten getragen hat. Philipp Jensi sagt in seinem großartigen Buch What is so amazing about grace, sinngemäß Folgendes. Wir alle in der Gemeinde brauchen einen Blick, der durch Gottes Gnade geheilt ist. Nur dann sehen wir in unseren Mitmenschen das Potenzial für dieselbe Gnade, mit der Gott uns selbst so überreich beschenkt hat. Ich lese es nochmal vor, weil ich glaube, das ist ein Kern für Weitergabe. Wir alle in der Gemeinde brauchen einen Blick, der durch Gottes Gnade geheilt ist. Nur dann sehen wir in unseren Mitmenschen das Potenzial für dieselbe Gnade, mit der Gott uns selbst so überreich beschenkt hat. Also für die Brillenträger einfach, stell dir vor, du hast einfach eine Gnadenbrille auf, mit der siehst du einfach immer die andere Person mit dieser Gnade Gottes, wie er dich auch sieht. Und ich finde, das kombiniert so schön diesen ersten Aspekt und den zweiten Aspekt von der Predigtstelle. Was ist das, was du... Wo siehst du etwas, wo du was weitergeben möchtest? In wen möchtest du da investieren? Und das ist ein wunderschönes Bild, finde ich, für Gemeinde und Kirche. Wenn man in die Kirchengeschichte reinschaut, ist das auch etwas, was mich immer sehr fasziniert. Wenn man zum Beispiel durch Wien herumgeht, wo ihr auch immer seid, wir sehen 100.000 verschiedene Kirchengebäude, Kathedralen und sonst irgendwas oder den Dom. Und ich finde das immer so faszinierend. Jetzt nicht Kultur und es ist schön und bla bla bla. Aber die eine Sache, die ich faszinierend finde, ist, irgendwelche Leute haben sich vor hunderten von Jahren gedacht, ich investiere jetzt mein Geld, meine Zeit und Sonstiges, dass wir heutzutage noch immer diese Kirchengebäude sehen, reingehen können, bestaunen können. Da ist auch was Schönes drinnen. Ich meine, jetzt werden sie auch so, jetzt werden sie auch genutzt, sind wir draufgekommen, nach über 2000 Jahren, man könnte sie sogar im Sommer nutzen, wenn es zu warm ist, weil es ist ja schön kalt drinnen. Das heißt, aber der Gedanke finde ich so schön, dieses Weiter, es gibt etwas nach mir. Ich baue die Kirche jetzt nicht nur für mich, ich mache jetzt nicht nur etwas für mich und meine Generation, sondern darüber hinaus. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild für Gemeinde. Wir müssen jetzt keine Kirche hierher bauen, sondern aber, ich würde sagen, auch das Zwischenmenschliche. Ich investiere in die nächste Generation, du investierst in die nächste Generation, wir investieren ineinander. Das trägt weiter. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Tiefe Beziehungen, persönliche Beziehungen. Leute, denen wir vertrauen, die treu sind. Treu ist das Wichtige. Die treu sind, andere auch weiterzutragen. Und in die sollen wir investieren. Jesus selbst hat das auch sehr stark vorgelebt. Er war auch nur mit 12 Menschen unterwegs. Ich glaube, er hätte auch miteinander einfach jeden Tag eine Massenpredigt, hätte auch viel vielleicht funktioniert. Ich glaube, dass natürlich sowas auch manchmal hilfreich ist, aber Jesus hat uns das auch vorgelebt, dass er intensiv Zeit mit 12 Menschen verbracht hat. Und daraus ist eine Bewegung, ist eine Gemeinde, ist eine Kirche entstanden. Bis heute. Und wir sind ein Teil davon. Er lebte mit ihnen, er aß mit ihnen, er betete mit ihnen, er korrigierte sie. Er hat Jüngerschaft, er hat Multiplikation gelebt. Und dadurch entstand Veränderung. Oder ein zweites Beispiel, Barnabas. Barnabas ist sowieso einer, der hat nicht einmal einen eigenen Brief geschrieben, der kommt immer so ab und zu vor in der Apostelgeschichte. Aber er hat geglaubt an einen jungen, umstrittenen Christen, den die gesamte Urgemeinde aus Angst abgelehnt hat. Sein Name war Saulus, später Paulus. Und Barnabas investierte in ihn und in Paulus. Paulus investierte in Timotheus und deswegen lesen wir diesen Brief heute. Aber wir merken, und Timotheus weiter, also dieser Gedanke ist einfach so stark drinnen, dieses Multiplikative. Was heißt das vielleicht für dich, gerade dieser Vers, wenn da steht, so dieses, gib das weiter. Wenn du vielleicht dich als zu den Jüngeren zählst, gibt es jemanden, von dem du gerade lernst? Bist du überhaupt bereit, von älteren Leuten zu lernen? Oder sind die alle nur komisch? Das ist eine ernste Frage. Wer darf dir vielleicht diese unbequemen Fragen stellen, die manchmal wehtun? Die sind so dieses, da hat er was erwischt. Ich bin so dankbar dafür, dass ich einen Mentor seit Jahren habe, der mir diese unangenehmen Fragen stellt. Und er kann das wirklich gut. Und der kommt aus Lettland, mein Mentor. Und er schafft es, diese Fragen zu stellen und auch noch keine Emotionen zu zeigen. Also großartig, da bist du eigentlich so, okay, da muss ich wirklich drüber nachdenken. Aber er meint es gut. Er meint es gut. Er fordert mich auf eine gute Art und Weise heraus. Wenn du Elternteil bist, was möchtest du deinen Kindern weitergeben an geistlichen Erinnerungen? Ist es so, dass Sonntag, dass der Glaube eh nur am Sonntag stattfindet? Oder dass Jesus den Alltag prägt? Mich hat meine Arbeitskollegin auf eine sehr coole Art und Weise den Fokus gerade auch für Eltern mitgegeben und sehr treffend ausgedrückt. Weil wir reden in unseren Team-Meetings ab und zu über so, hey, wie geht es uns mit den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, mit unseren Freunden, mit denen wir unterwegs sind. Und sie sagt so, also wir teilen dann immer mit Freunden und so weiter unterwegs, und sie sagt so, hey, die Person, in die ich gerade am meisten investiere, die Jesus noch nicht kennt, sitzt bei mir gerade am Schoß. Das ist meine 2-jährige Tochter. Die kennt Jesus noch nicht, aber ich tue mein Bestes, dass sie Jesus kennenlernen. Ja, Kinder kennen vielleicht, wie wir uns verhalten, die hören da was, aber sie haben noch nicht selbst eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich fand diese Einstellung so schön. Sagen, hey, und ich möchte, dass sie von Jesus begeistert ist. Und mich hat das voll berührt. So diese Einstellung so, hey, die sitzt bei mir auf den Schoß. Und ich möchte ihr vorleben und versuchen, dass sie Jesus kennenlernen. Deswegen erzähle ich viel von ihm, ich lese in der Bibel, ich schwärme darüber, wer Jesus ist. Und mich hat das wirklich, wirklich sehr berührt. Vielleicht steckst du gerade mitten im Berufsleben. Mitten im täglichen Hamsterrad zwischen Deadlines, Meeting, Schichtdienst oder Handwerkerterminen. Und Paulus würde dich vielleicht fragen, ist es für dich, ist der Arbeitsplatz nur ein Ort, um ein bisschen Geld am Konto zu haben? Oder ist es vielleicht ein Ort, wo Gott dich auch hingestellt hat? Wo dich hingestellt hat, um dort Licht zu sein? Bist du ein treuer Mensch? Treu, haben wir heute gehabt. Bist du jemand, dem das auch im Büro, im Alltag wichtig ist? Also auch so zu leben, dass du die Werte des christlichen Glaubens. Bist du jemand, der ehrlich ist? Bist du jemand, der vielleicht nicht mitmacht beim Kaffee, dann tun wir noch ein bisschen tratschen über die Kollegen. Und ja, und der schon wieder, und der ist immer krank, und das glaubt doch keiner mehr, der ist sicher nur auf E-Card-Urlaub oder sonst irgendwas. Bist du jemand, der ehrlich arbeitet? Selbst wenn der Chef gerade nicht hinsieht. Das sind so Fragen, die wir uns stellen dürfen. Oder wer an deinem Arbeitsplatz braucht vielleicht gerade nicht die nächste theologische Predigt, sondern vor allem einfach mal ein Ohr oder eine Schulter, wo er mal zuhören kann. Oder einfach mal eine Ermutigung. Wisst ihr, was du für einen Unterschied machen kannst, wenn du Leute einfach mal ermutigst am Arbeitsplatz? Hör mal, was Nettes sagst. Auf einmal sind die so, er hat was Nettes gesagt, Hilfe. Ich kenne mich nicht aus, was mache ich damit? Es sind so kleine Dinge. Oder wenn du schon fortgeschrittenen Alters bist, der Pension oder nahe der Pension. Es geht nicht, deine Zeit ist jetzt nicht vorbei und du wartest nur mehr. Sondern vielleicht stell dir die Frage, du hast so viel Erfahrung mit Gott. Das ist so was Wertvolles. Du hast so viel erlebt. Wem kannst du das weitergeben? Vielleicht wartet irgendwo ein junger Timotheus auf dich, dem du das weitergeben kannst. Wo du geistlicher Vater oder Mutter sein kannst. Und einen Anteil von vielen an diesen Leuten haben, die ihn prägen wird. Oder sie prägen wird. Und das finde ich so schön. Da ist Platz für jeden. Multiplikation ist nicht nur, wenn du zwischen 30 und 40 bist und nichts zu tun hast. Sondern es ist etwas, was jeder leben kann. Jeder kann das leben. Und es ist eine Einladung. An treuen Menschen das weiterzugeben. Dass das Evangelium, dass diese Gnade von Jesus weitergetragen wird. Es ist die beste Botschaft. Dann tragen wir sie auch weiter. Und mit welchem Charakter wollen wir das weitertragen? Es sind 3 Bilder der Treue, die jetzt kommen werden. Verse 3-7. Und sei es ein guter Soldat, Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Das ist so das Erste. Paulus verwendet da 3 Bilder, um das nochmal zu unterstreichen. Das erste Bild, der Soldat. Was hat ein Soldat? Und auch Vers 4, Entschuldigung. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Paulus zeigt hier, also es geht hier nicht darum, dass der Soldat zwangsläufig härter arbeiten muss. Aber ein Soldat ist einer, der klare Prioritäten setzt. Der weiß, wo er fokussieren muss. Der hat keine Zeit oder es ist im wahrsten Sinne das Wort ungesund für ihn, wenn er sich mit anderen Sachen auseinandersetzt. Er lässt sich nicht verfangen, verstricken in Dingen, sondern er ist fokussiert. Ein Leben mit einem klaren Fokus, das ist so das erste Bild von dieser Treue. Leuten, von denen wir auch schauen sollen. Was sind das für Leute? Leute, die einen Fokus haben. Keine Ablenkung. Der bereit ist, das Wichtigste einzupacken und das Wichtigste mitzunehmen. Du gehst ja nicht auch am Berg und nimmst deine Siebträgermaschine mit, sondern du versuchst irgendwo was Kleines mitzunehmen, wenn du wandern bist. Also, guter Tipp, das wird ziemlich schwer werden, auch wenn Siebträgermaschinen sehr wichtig sind. Glaube ich, dass du sie bei der Bergwanderung über 7 Tage nicht mitnehmen sollte. Das Wichtigste mitzunehmen. Fokussiere dich auf das, was wichtig ist. Das ist das Bild des Soldats. Er blockiert alles andere, er fokussiert sich auf das, was da ist. Und das Bild, was da ist, auf Jesus zu fokussieren. Auf das, was wirklich zählt. Und das Spannende ist, niemand war so fokussiert und kompromisslos wie Jesus selbst. Schon als 12-Jähriger wusste er, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Oder im Lukas-Evangelium später heißt, er richtete sein Angesicht entschlossen darauf, nach Jerusalem zu gehen. Weder wenn die Massen ihn geschmeichelt haben, noch die massiven Widerstände der Pharisäer konnten ihn abbringen. Und er lebte in vollkommener Ausrichtung auf den Vater. Das ist das erste Bild. Der Soldat, der fokussiert ist, der weiß, was seine Prioritäten sind, der hat keine Zeit, sich ablenken zu lassen oder irgendwas Unnötiges mitzunehmen. Der zweite, der Athlet, ein authentisches Leben, eines, das Gott wohlgefällt. Kein Sportler, der am Wettkampf teilnimmt, kann den Siegerskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und ich glaube, da geht es jetzt auch nicht um Höchstleistung oder Druck, der da drin ist, sondern Paulus möchte hier diese Treue und dieses gute Leben hervorstreichen. Im antiken römischen Sport hat es dem Läufer gar nichts gebracht, wenn er als erster durch die Ziellinie rannte, aber unterwegs eine Abkürzung genommen hat. Dann wurde er einfach disqualifiziert. Da könnten sich vielleicht manche Sportarten etwas davon abschneiden heutzutage. Und ich glaube, da ist auch manchmal so dieser Punkt, wo wir manchmal ein bisschen durch unsere Gesellschaft auch als Christen anders denken. Unsere Gesellschaft fragt uns nämlich immer, bist du erfolgreich? Und wir haben das oft auch in unserem christlichen Denken schon. Sind wir gut? Sind wir gute Christen? Was doch immer heißt, das ist ein anderes Thema. Aber so dieses Erfolgsdenken. Wir müssen richtig Christ sein, wir müssen gut Christ sein, wir müssen perfekt Christ sein. Und da haben wir einen Regelkatalog und andere Kontexte haben einen anderen Regelkatalog. Aber ich glaube, Gott fragt am Ende vor allem eine Sache. Warst du treu auf dem Weg zu Gott selbst und wie er sich das vorgestellt hat? Warst du treu und integer auf dem Weg mit Gott? Gott misst uns nicht an unserer Größe, an unseren Einflusses, sondern an seiner Treue zu seinem Wort und dem Auftrag, den er uns gegeben hat. Es gibt keine Abkürzung im geistlichen Leben. Und schon gar keine Abkürzung im geistlichen Leben durch mangelnde Ehrlichkeit, Stolz oder anderen Mittel. Es gibt keine Abkürzung im geistlichen Leben. Gott will, dass wir treu sind. Wieder auf Jesus. Jesus selbst hat uns das vorgelebt. Ihm wurden sehr billige Abkürzungen angeboten. In der Wüste, bei der Versuchung, alle Königreiche vor Augen. Macht, Herrschaft, ohne Kreuz. Also easy Weg sozusagen. Aber er blieb treu. Er blieb gehorsam. Er blieb gehorsam und blieb treu. Wie der Athlet, treu zu dem, wie er kämpfen möchte. Treu zu den Regeln, er möchte ehrlich und fair gewinnen. Und der dritte Punkt, der Bauer. Ein Leben voller Hoffnung und Geduld. Der arbeitende Bauer soll als erster die Früchte genießen. Vielleicht ein bisschen ein unspektakuläres Bild, aber ich finde auch sehr tiefer. Ein Bauer erlebt in seinem Alltag kaum sensationelle oder spektakuläre Tage. Er steht morgens früh auf, geht aufs Feld, sät, gießt, jätet, Unkraut, repariert Werkzeuge und wartet. Am nächsten Tag tut er dasselbe. Und bis er sozusagen die Frucht sieht, dauert das halt immer, ist es im Jahr immer abhängig davon, was er jetzt angepflanzt hat. Aber das dauert. Und die meiste Zeit macht er einfach, sieht er, nichts. Das wächst nicht, das passiert nichts, aber er macht das treu weiter. Ich finde das ein wunderschönes Bild, so dieses treue Dasein. Und es ist auch eine Erinnerung an uns. Vielleicht ist nicht jedes Mal, nicht jedes Bibelstudium oder jedes Mal, wenn du Bibel liest, ist der Hype und dein Leben ist verändert. Oder es gibt Gebetszeit, wo du denkst vielleicht so, ich weiß nicht, ich spüre gerade gar nichts. Das ist okay. Es geht nicht darum, dass jedes Mal alles emotional bewegend oder die beste Zeit oder die beste Predigt oder sonst irgendwas. oder nicht jedes seelsorgliche Gespräch, das wäre super. Gehst einmal eine Stunde zum Jan und alle Probleme sind erledigt. Großartig. Sondern es ist oft, das braucht Zeit, Treue, dran zu bleiben, gerade bei Problemen, dran zu bleiben. Step by step. Wie der Bauer. Er vertraut darauf, er macht das, dass der Wachstum passiert. Er arbeitet unbeirrt weiter. Wer heute im Verborgenen sät, wird morgen mit Freude ernten. Und ich finde, in Vers 7 wird das dann alles nochmal sehr stark zusammengefasst. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben. Oder denk über diese Dinge nach, der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Aber auch diese Einladung, so dieses das geistliche Erkenntnis, auch etwas ist, was wächst. Vielleicht versteht Timotheus jetzt noch nicht genau, was Paulus da meint. Passiert manchmal bei Paulus. Aber er soll nah bleiben. Es ist auch wieder diese Einladung, nah bei Jesus zu bleiben, um mehr Erkenntnis zu bekommen. Gott wird ihm mehr Erkenntnis schenken. Er wird mehr Verständnis haben, was das bedeutet, damit er das weitergeben. Es ist nicht erledigt mit den drei Bildern, sondern er lädt in ein Mehr und dieser Suche nach geistlicher Erkenntnis. Weil es geht ja nicht nur um diese Information, sondern mehr das Nachdenken, das Sein bei Gott und verbunden zu sein, weil dann gibt es mehr Verständnis. Und das sind so starke Bilder. Und das ist dieser Charakter, der nach dem Paulus Timotheus erinnert. Das sind die Leute, nach denen er ausstrecken soll. Diese Dinge, dass diese Charaktereigenschaften da sind. Ein Leben in Hoffnung und Geduld wie der Bauer. Ein Leben der Fairness wie der Sportler. Und ein Leben mit klarem Fokus wie der Soldat. Und kehren wir jetzt nochmal zurück zu dem, zu Paulus selbst in seine dunkle Zelle in Rom. Und ich finde das so stark, weil das unterstreicht auch wieder das, was er weitergibt. Er sagt nicht, bitte schau, dass jeder weiß, dass ich Paulus richtig gut war. Dass ich die meisten Briefe geschrieben habe und dass ich über 2000 Jahre Leute schaffe, dass sie über meine Texte nachdenken. Sondern gib das Evangelium weiter. Sorge dafür, dass das Evangelium Jesu Christi weiterlebt. Das war seine persönliche Botschaft, die er weitergeben wollte. Das möchte er weitergeben. Was bleibt am Ende nämlich übrig? Wenn wir ehrlich sind, vieles, was wir uns hier erarbeiten, ist etwas, was vergehen wird. Aber ich glaube, gerade das ist so eine coole Erinnerung, dass wir das, was wir haben, diesen Schatz, dieses Evangelium, diese Gnade, dass wir das weitergeben. Nicht mit der Angst, nicht mit der Sorge, sondern mit dieser Freude. Weil Paulus, sagt auch einer, ist auch einer, der sagt, hey, gib das weiter, egal wie deine Umstände sind. Es ist das Wichtigste, es ist wert. Und ich glaube, das ist die erste Herausforderung, die unser Text auch gibt. Sind wir dann neu wieder angeschlossen an der Gnade? Ist es wirklich das Wertvollste? Ist das das, was wir mitgeben wollen? Ich glaube, das ist so eine wichtige Frage, ob das in den nächsten Generationen weitergegeben möchte. An was sollen sich die Leute erinnern in 100 Jahren? Vielleicht wie treu du in andere investiert hast, den Glauben. Der Glaube lebt weiter, das Evangelium, und wir sind ein Teil davon. Ich finde das so schön. Wir sind eingeladen, Teil dieser Geschichte zu sein und das weiterzugeben an anderen Leuten. Es ist so wertvoll, in andere zu investieren. Und ich glaube, dass das auch in einer Gemeinde viel Platz hat. Es beginnt bei der Kinderstunde, es beginnt bei euch Eltern, vielleicht daheim. Ihr gebt das weiter, es passiert im Miteinander. Lasst uns da aber auch einen Blick dafür haben, dass wir wirklich uns gegenseitig einladen wollen, an dieser Gnade, mit dieser Gnade verbunden sein. Das weiterzugeben an treue Menschen, damit Gemeinde weiter wächst. Gott hat uns dafür ausgestattet, er verwendet dich. Egal, ob du jung bist oder ob du alt bist, auch wenn du schon denkst, ich habe eh nichts mehr zum Sagen, du hast sehr viel zu sagen. Gib das weiter. Weil das Evangelium eine Nachricht verkündet, die viel größer ist. Es gibt einen, der diese Treue, die wir in diesem Text hatten, diese Leute, die das weitergeben, diese Treue stellvertretend für uns vollkommen gelebt hat. Jesus selbst hat sich nicht ablenken lassen. Er ging fokussiert ans Kreuz. Er nahm keine Abkürzung, sondern er gehorchte dem Vater bis zum Tod. Er fiel als das wahre Weizenkorn in die Erde und schenkte uns durch seine Auferstehung ewiges Leben. Und deswegen ist das Fundament dieses Abschnittes, werde stark durch die Gnade. Nicht durch deine Disziplin, sondern lebe radikal aus der Gnade Gottes. Lebe aus dem, was Gott dir geschenkt hat und gib es weiter. Du kannst dich jetzt ganz heimlich kurz umschauen. Vielleicht gibt es schon jemanden, der dir auffällt, dem du das weitergeben möchtest. Aber es ist so wichtig. Wir sind hier eine Gemeinde und unsere Aufgabe ist es, gemeinsam unterwegs zu sein. Und glaub mir, jeder von euch hat was erlebt. Jeder von euch hat was mitzugeben. Bleibt dran bei Jesus. Seid angeschlossen bei ihm. Und habt einen Blick für andere. Ich möchte dir drei Fragen zum Reflektieren für die Woche mitgeben. Wo lädt Jesus dich heute ganz neu ein, aus seiner unverdienten Gnade zu leben, anstatt aus der eigenen erschöpften Kraft? Wo lädt Jesus dich heute ganz neu ein, aus seiner unverdienten Gnade zu leben, anstatt aus deiner eigenen erschöpften Kraft? Die zweite Frage: Wer ist dein persönlicher Timotheus? Wem in deinem Umfeld möchte Gott dich als geistlicher Begleiter oder Vorbild schenken? Und welches der drei biblischen Bilder spricht heute am tiefsten in dein Leben? Vielleicht den Fokus des Soldaten, die Integrität des Athleten oder die lange Geduld des Bauern? Ich glaube, es ist wertvoll, über die Dinge auch mal danach nachzudenken. Aber dieser Text legt uns wirklich ein, aus dieser Gnade zu leben, die Gott uns gegeben hat, um sie weiterzugeben an treue Leute, die das weitergeben können. So funktioniert Multiplikation, so funktioniert Wachstum. Das Evangelium ist größer als du und ich. Es begann nicht mit uns und es endet auch nicht mit uns. Aber Gott lädt dich und mich ein, Botschafter, treue Botschafter dieser frohen Botschaft zu sein, dieser Gnade, die er nur geschenkt hat. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der das vorgelebt hast. Ich danke dir, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und Jesus, wir brauchen die Verbindung mit dir. Ich bete so für uns alle hier. Jesus, wir brauchen die Erinnerung an deine Gnade. Herr, lass uns das neu erleben, sodass wir das weitergeben wollen. Danke dir, dass du das so gedacht hast, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen, sondern dass wir als Generationen zusammen unterwegs sein dürfen. Jesus, wir brauchen dich dabei. Schenk uns, dass wir den Blick in unserem, in der Gemeinde, in unserem Alltag haben, wo Leute sind, die von dieser frohen Botschaft hören dürfen, diese Gnade empfangen dürfen und damit sie treu mit dir unterwegs sind und treu andere prägen. Herr, wir beten, dass dein Evangelium sich ausbreitet und ich danke dir, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Amen.